Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasset uns freuen und fröhlich sein. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Lob und Dank. Heute geht es mir um Bestätigung. Bestätige dein Erbe. Du hast was geerbt. Nicht nur von irgendeinem Onkel in Amerika oder Onkel Sam. Nein, von Herrn Jesus Christus. Du hast was geerbt und dir steht was zu. Und jetzt bestätige dein Erbe. Wir sind Erben unseres Vaters. Wir sind Erben unseres Vaters. Ich gebe so ein schönes Lied. Meine Kinder haben gerne gesungen, wo sie klein sind. Kinder bringen was durcheinander. Wir sind Erben unseres Vaters und so weiter. Dann singen die kleinen Kinder, also jetzt meine Tochter und der Cornelius, als er noch klein war. Wir sind Erbsen unseres Vaters. Nicht nur Erben, sondern Erbsen unseres Vaters. Lob und Dank. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Ich möchte noch auf die Gottesdienste hinweisen. Wir haben im Juni noch eine Evangelisation, das ist mit Billy Smith. Billy Smith hat einen ganz besonderen Dienst der Heilung. Er wird vom 19. bis zum 23. Juni hier sein, jeweils 19 Uhr, Sonntag auch um 10 Uhr. Also ganz, ganz herzlich eingeladen, also in der übernächsten Woche. Heute wird, oder am Freitag, ja, pass auf, ja, am Samstag wird das Thema sein, der Weg zum Vater Gott. Der Weg zum Vater Gott. Wir wissen ja, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wie komme ich zu Gott? Also wir machen einen Teil dessen heute in der Betrachtung, bestätige dein Erbe, aber wie komme ich zum Vater? Wie kriege ich den Draht zu ihm? Wie komme ich da in seine Sprechstunde? Der Weg zum Vater Gott. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich nur sage, Herr Gott, Allmächtiger oder heilig, heilig, heilig bist du oder Daddy, Papa, Abba. So diese Ausdrücke der Bibel. Am Sonntag wird das Thema sein, erfüllte Zeit ist die perfekte Zeit. Und Timing, das alles, das Richtige im richtigen Augenblick tun, das Richtige sagen, der richtigen Person, das ist unheimlich wichtig, also erfüllte Zeit. Nimm so einen Zettel mit, da steht alles Wissenswerte drauf. Gott möge dich segnen. Bestätige dein Erbe. Wir haben alle was geerbt, da ist keiner ausgenommen. Also bei Jesus, bei Gott, Gott ist so reich, er hat so eine Fülle und er sagt, was mein ist, das ist auch dein, bedien dich. Wir haben alle was geerbt, uns steht allen was zu, aber nicht alle machen davon Gebrauch, von dem Erbe. Die benutzen das Erbe nicht oder die erfüllen nicht die Bedingungen für das Erbe. Also, wir können nicht verleugnen, dass Gott uns nichts gegeben hat. Wir sind als Menschen auf diese Welt gekommen, wir haben einiges vom Herrn bekommen, einiges von unserem Adam und Eva, von unseren Großeltern. Also das haben wir auch mitbekommen von Ihnen, von unseren Vorfahren. Und dann die andere Hälfte haben wir durch Informationen, durch Zuhören, durch Mitteilung von anderen, Mithilfe von anderen, haben wir verschiedene Sachen bekommen. Da ist einiges hängen geblieben. Vor Jahren gab es in Frankfurt eine große Beerdigung. Also ein Multimillionär, ein superreicher Mann ist gestorben und der hat keine Erben gehabt. Und da war die große Frage, wer wird dieses riesige Vermögen von ihm erben? Wer wird dieses Vermögen erben, weil er keine Verwandte hatte, keine Kinder hatte, Single war und so weiter. Und jeder fragte, wer wird diese Million bekommen? Und natürlich, jeder wollte gerne diese Million bekommen. Der hat zwei Testamente zurückgelassen. Ein Testament vor der Beerdigung und das Vermächtnis hat er nach der Beerdigung ausgestellt. Also eine vor der Beerdigung und eins nach der Beerdigung. Und zwar das erste Testament wurde nach seinem Tod geöffnet und da war eine Bedingung, er möchte um 4 Uhr morgens beerdigt werden. 4 Uhr morgens. Und dann haben sie gedacht, das ist eine ungewöhnliche Zeit. Also 4 Uhr morgens. Und weißt du, wie viel zu der Beerdigung kamen? Gerade 5 Leute. Und das zweite Testament wurde nach der Beerdigung geöffnet und da hieß es, die bei dieser Beerdigung waren, die bekommen anteilmäßig mein Vermögen. Und es waren 5 Leute. Und genau das ist, was auch beim Herrn Jesus passierte. Also, wer bei meiner Beerdigung dabei ist und so weiter, der kriegt das ganze Vermögen. Oder anteilmäßig, wie auch immer, der kriegt was davon. So anteilmäßig, wenn du bei der Beerdigung bist. Deshalb halten wir auch das Abendmahl zu seinem Gedächtnis. Also, und es hat... Später gab es große Diskussionen, warum hat er das so gemacht? Der wollte wissen, wer sind meine echten Freunde? Wer begleitet mich wirklich? Wer steht auf für mich morgens um 4 Uhr und kommt zu meiner Beerdigung? Also, so eine ungewöhnliche Zeit. Und diese 5 Leute hatten ihn wirklich lieb. Die mochten ihn und irgendwie haben sie gesagt, ja, unser Freund ist gegangen, also wir werden ihn begleiten. 4 Uhr morgens. Wärst du bereit? Wärst du bereit zu diesen Leuten? Also wenn du dein Freund beerdigt wird, also zu einer ungewöhnlichen Zeit, warum und so weiter. Das Erbe muss bestätigt werden. Also der war dabei. Aus Liebe waren die dabei, aus Liebe waren die dabei und sie haben das angenommen. Sie haben die Bedingungen erfüllt für das Testament. Also wer bei dieser Beerdigung 4 Uhr morgens da ist und wenn du was erbst, musst du Nachweis nachliefern, dass du wirklich der Erbe bist. Weißt du, bei den Superstars oder jetzt Michael Jackson oder so, da kam es auch raus, da kamen so viele, ich bin ein Nachkomme oder ich bin ein Kind von dem und dem und so weiter. Da möchten viele gleich was erben, wenn was zu erben geht. Du musst den Vaterschaftsnachweis bringen, dass du wirklich Anspruch auf das Erbe hast. Es muss also wahr sein, es muss also stimmen, dass du was bekommst. Und dann musst du dir selbst überlegen, was habe ich von diesem ganzen Nachlass? Gott hat uns ein Erbe in Jesus zurückgelassen. Und beim Abschied hat Jesus gesagt, alles, was ich euch gebe, nehmt mein Leib und mein Blut. Isst und trinkt. Das ist also nicht normal für einen Juden. Also mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Aber er hat gesagt, wer das macht, der wird teilhaben an mir. Wer das nicht macht, hat keinen Teil an mir. Verrückt. Aber genauso wie 4 Uhr morgens beerdigt werden. Ist genau das Gleiche, so was Kompliziertes. So, Segen und Fluch vererben die Angehörigen weiter. Es kann vererbt werden. Das ist also diese zweite Hälfte. Die erste Hälfte bringst du mit. Kannst nichts dafür, hast nicht ausgesucht, aber für die zweite Hälfte deiner Erbschaft kannst was dafür. Ich denke nur die Familie Hemingway. Über diese Familie lag ein Fluch, Generationen. Der Vater vererbte seine Depression, seine Alkoholsucht und das trieb ihn natürlich auch zum Selbstmord. Und alle seine Mitglieder bis in der 5. Generation, alle begingen Selbstmord. Und alle aus dem gleichen Grund, weil schon auch der Großvater von Ernest Hemingway auch dieses Ding beging. Und man fragt sich, warum ist das so? Wenn man mitnimmt den Segen, man kann auch den Fluch mitnehmen. Gott sagt, beides lege ich euch offen. Ihr müsst wählen, Segen oder Fluch. Also die zweite Hälfte, da sind wir verantwortlich, was wir daraus machen. Die erste Hälfte, du kannst nichts dafür, dass du Mann bist oder Frau bist, dass du in Deutschland geboren bist oder hier gerade geboren bist. Vieles kannst du nicht. Das musst du einfach so hinnehmen. Aber die zweite Hälfte, wie du dein Leben dann weiterentwickelst, was du daraus machst. So, alles ist in unseren Zellen gespeichert, egal wo du herkommst, alles ist gespeichert, alle Informationen, das gehört auch dazu, aber auch dann die andere Seite, die zweite Hälfte, was du alles speicherst, was du alles aufnimmst. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also die zweite Hälfte, wie viele ihn aufnahmen. Die Aufnahme ist sehr wichtig. Natürlich ist der Teufel, dieser Spitzbub, ist unterwegs, versucht uns auf Unwegen unsere Gene zu manipulieren, versucht uns negativ zu beeinflussen und manchmal benutzt er sogar Tiere, benutzt Umstände, benutzt Katastrophen, uns von Gott wegzubringen, zu erschüttern, damit wir ja nicht in unseren Erbteil kommen. Satan wollte, seit Darwin versuchte Satan systematisch eine neue Rasse zu züchten. Ich denke nur, die Kommunisten wollten den neuen Menschen machen, die Hitler, die saubere Rasse, die Zionisten, auch diese neuen Menschen. Leider hat es bei den Zionisten nicht geklappt, den neuen Menschen zu schaffen. Da kam Holocaust, dann kamen die Leute aus Deutschland, die wollten nach Palästina und man hat sie gleich wieder nach Hamburg zurückgeschickt. Schade um diese Menschen, die wollten aber auswandern. Aber die wollten ja unter sich bleiben, den neuen Menschen. Zionisten, neues Israel, neues Land und so weiter. Aber das hat nicht geklappt, leider. Denn man hat auch buchstäblich gesagt, mit diesem Dreck aus den Konzentrationslager wollen wir hier in unserem Land nichts zu tun haben. Das war damals, kannst du in jedem Geschichtsbuch aufnehmen, also oder nachlesen. Also die eine Hälfte ist, was du mitbekommst und die andere Hälfte, was wir aufnehmen. Wo auch immer, wie auch immer. Unsere Seele ist so Sammelseele. Wir sind noch aus der Zeit der Jäger und Sammler. Wir sammeln immer noch ein bisschen und versuchen, irgendetwas aufzunehmen aus bestimmten Dingen. Du hast alles geerbt, alles Weitere außer deinen Körper hast du immer geerbt. Deinen Glauben hast du geerbt, die Sprache hast du geerbt von irgendjemand. Das Evangelium wurde dir verkündigt durch irgendjemand. Sogar das Evangelium ist eine Erbgeschichte. Jesus hat seinen Jüngern das Evangelium anvertraut, geht hin und predigt in alle Welt und lehrt die Menschen und dergleichen. Und das, was er ihnen anvertraut hat, das haben die Apostel weiter treuen Menschen anvertraut. Andere sollten wieder weiterlehren und wieder weiterlehren und wieder weiterlehren bis zu uns. durch diese treuen Zeugen, die Jesus Christus bekannt haben und sich hingegeben haben. Bis uns haben sie das gebracht. Und du bist auch zum Glauben gekommen, weil dir irgendjemand was erzählt hat. Du hast auch geerbt. Du bist auch nicht draufgekommen auf den lieben Gott irgendwie. Du hast eine Kirchturm gesehen, hast Glocken gehört. Schon das hatte ich Fragen gemacht. Weihnachten wurden da gefeiert. Und Weihnachten ist auch eine Einrichtung. Man spielt die Geburt Jesu und dabei wird das Evangelium gepredigt. Die Engel predigen an Weihnachten. Weil in vielen Kirchen und vieles wird nicht mehr so weit da gegeben. Aber dann, oh du Fröhliche, euch ist heute der Heiland geboren. Und herbei, euer Gläubigen. Also es wird alles vererbt. Unsere Werte werden vererbt. Unsere Ideale werden vererbt. Unsere Vorurteile werden vererbt. Mit denen habt ihr nichts zu tun. Weißt du, die Deutschen haben so ein negatives Bild von den Russen, aber ein positives Bild von den Amerikanern. Nur als Beispiel. So, die Russen oder man kann es umgekehrt, auch viele andere Nationen, so die Türken oder die Eskimos, die Indianer. Also wir haben so viel Vorurteile, so viel Meinungen, so viel Ansichten, Traditionen werden vererbt. Du fragst dich manchmal, warum mache ich das, was ich mache? Bestätige dein Erbe, ist mein Thema. Es geht mir heute um mehr als nur Vermögen. Weißt du, du kannst bei Gott was erben. Und darum geht es mir. Auch Gott gibt es weiter. Er sandte seinen Sohn. Und das ist das Erbe, das uns bei uns angekommen ist. Du kannst das ewige Leben nicht erarbeiten. Könntest schuften Tag und Nacht. Könntest beten, so viel du willst. Könntest die Bibel studieren, so viel du willst. Du kannst das ewige Leben nicht erben. Es wird dir gegeben. Einfach nimm's an. Und du hast es. Jesus brachte uns den ganzen göttlichen ewigen Segen. Er brachte alles, was du brauchst, was der Mensch braucht. Und er hat alles zurückgelassen. Denn er ist in den Himmel gegangen und er sagt sich, ich brauche das alles nicht. Ihm wurde ein Name gegeben, der über alle Namen ist. Es reicht ihm vollkommen. Und er hat alles andere, alle Segnungen für seinen Kampf, für sein Leiden, der hat uns hier zurückgelassen für dich und mich, und er stellt ein paar Bedingungen. 4 Uhr morgens bei der Beerdigung sein. Dabei sein. So, das sind die Bedingungen des Segens. Und du musst die Bedingungen haben. Es gibt solche Leute, reiche Leute, die keine Erben haben und so weiter, machen sowas. Ich habe in Amerika von einem Millionär eine Geschichte gelesen. Der hat eine riesige Galerie gehabt, Haufen schöne, wunderbare, einmalige Bilder von großen Künstlern. Und er starb und dann gab es eine Versteigerung, wer kriegt diese Bilder, wer bekommt diese Bilder und so weiter, wer bekommt. Und er hatte in seinem Büro ein Bild von seinem Sohn gehabt, natürlich nicht so schön. Sein Sohn hat ihm gemalt, sein Sohn ist dann in den Krieg umgekommen und das Bild hing über den Schreibtisch, das Bild seines Sohnes. So, das war alles. Und der Auktionär beginnt die Auktion oder die Versteigerung und er sagt, wer möchte dieses Bild vom Herrn sowieso? Kein Mensch hat sich gemeldet, keiner kam und hat das Bild gekauft. Und zum Ersten, zum Zweiten, und dann geht der Gärtner noch mit seiner grünen Schürze vorbei und guckt zum Fenster rein, wird das Bild versteigert. Und sogar sehr spottbillig, also gar nicht mal in die Millionen. Wer möchte dieses Bild haben? Und dann denkt der Gärtner, also das Bild kann ich mir auch noch kaufen und leisten. Und sagt, ich... Und streckt sich vom Fenster aus und ersteigert sich das Bild. So, und dann sagt der Auktionär, die Auktion ist geschlossen. Wer das Bild im Testament stand, wer das Bild des Sohnes kauft, dem gehört die gesamte Sammlung. Dem gehört die ganze Sammlung. Also, wer das Bild des Sohnes kauft. Du musst nichts was Kompliziertes tun, du musst nur Jesus annehmen. Bestätige dein Erbe. Wir denken, wir müssen da was Großes leisten. Nein. 4 Uhr bei der Beerdigung sein, das Bild des Sohnes kaufen. Und die ganze Galerie, die ganze Herrlichkeit gehört dir. Weißt du, wir machen das immer so kompliziert. Ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Testamentseröffnung warst. Da wird es vorgelesen und da fieberst du, steht auch mein Name. Nicht im Buch des Lebens, sondern in diesem Testament werde ich auch mit angesprochen. Die den Sohn annehmen, die bekommen alle Schätze. Den ganzen Reichtum, das ganze Vermögen. Also du musst dich von der Tradition befreien und du musst nur den Sohn annehmen, Jesus annehmen. Alle Schätze sind verborgen in Jesus Christus. Die Schätze der Weisheit, die Schätze der Erkenntnis, die Schätze der Gottseligkeit, alles ist in Jesus enthalten. Du musst nur Jesus annehmen, das Bild des Sohnes. Nicht so kompliziert sein. Wäre nicht so fromm. Und das war ein großes Problem auch bei den Juden. Wir sind Erben Jesu Christi. Wir sind Erben seiner Herrlichkeit. Wir sind nicht Erben der Kapitalisten oder der Materialisten oder sonst oder der Humanisten. Nein, wir haben Jesus angenommen und in ihm sind verborgen alle Reichtümer der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Wer das kapiert, wer das begreift, der wird plötzlich sehend. Und zwar mit ganz anderen Augen. Der wird plötzlich hörend. Der versteht so viele Dinge, die er vorher gar nicht verstanden hat. Weil es ihm gegeben wird. Und man fragt sich, wie kriege ich das? Weißt du, nicht durch Beten und nicht durch Fasten. Ich möchte hier eigentlich ein paar heilige Kühe schlachten. Weil manche denken, durch meine Leistung kann ich was verdienen. Das Erbe ist ein Geschenk ohne Verdienst. Der Vater hat gearbeitet. Oder jemand anders hat gearbeitet. Der Teufel versucht uns abzuhalten, damit wir ja nicht dahin kommen. Weißt du, damit wir, ja, Christus nicht begreifen. Die Urgemeinde, die haben Jesus aufgenommen. Und dann sind sie plötzlich eine ganz neue Generation geworden. Ganz neues Volk, ganz neue Nation. Weißt du, von Jesus stammt alles ab. Und wegen Jesus. Und um Jesu willen. Und es ist erstaunlich. Gott segnet uns nicht wegen uns. Und das Erbe ist etwas Überdimensionelles. In der Bibel steht es immer um Davids Willen. Das ist eine Redewendung, kannst nachgucken im Konkordanz, steht x-mal um Davids Willen. Eigentlich der Salomo hätte schon vertrieben werden sollen als König. Er hätte gar nichts erben sollen. Aber um Davids Willen ist der König geblieben. Hiskia, Gott war zu ihm gnädig, um Davids Willen Jahrhunderte danach. Und der schlimmste König war der Ahab, der hat ganz Israel verdorben. Aber um Davids Willen wird ein Rest übrig bleiben. Du siehst also, dieses Erbe geht Generationen bis ins tausendste Glied. Der Fluch, mit dem Fluch bist du mit 3 Generationen fertig. Aber der Segen geht bis ins tausendste Glied. Deine Abstammung ist so wichtig. Von wem stammst du ab? Weißt du, ich gehöre Jesus. Ich habe Jesu Gene in mir. So wie die Sünde durch den ersten Adam in diese Welt kam, so kam das Leben durch den zweiten Adam, Jesus Christus. So steht es im Römerbrief. Und jetzt musst du nur annehmen. Entweder nimmst du Adam an, seine Art und seine Weise, sein Verhalten, oder du nimmst das Verhalten Jesu an. Seine Gebote, seine Wahrheiten und Weisheiten. Aber jetzt muss man die Vaterschaftsfrage noch klären. Das ist so wichtig, die Vaterschaftsfrage. Oder, dass du adoptiert worden bist. Auch das adoptierte Kind hat einen Erbanspruch. Wie das also gezeugte Kind. Also die Klärung ist also, wer ist dein biologischer Vater und wer ist dein geistlicher Vater? Und viele Menschen, die haben keine Ahnung. Gott ist mein Vater. Deshalb morgen, dieser Vatergott, die Predigt dazu, lade ich dazu ein. Weißt du, viele wissen gar nicht, dass der lebendige Gott mein Vater ist. Ich stamme von Gott ab. Ich stamme nicht von Adam. Da habe ich diese Natur, diese Sprache, die Künste, meine Verhaltensweise. Das habe ich von Adam. Aber das Geistige, dieses Selbstbewusstsein, diese Persönlichkeit, dieses ich will und ich kann es und so weiter. Gott ist dein wirklicher Vater und das musst du dich vergewissern. Ist er wirklich? Oder denke ich, naja, ich stamme ja von Affen ab. Kommen aus der Schleimsuppe. Verstehst du, wir können alle möglichen Theorien da aufstellen, wo wir herkommen. Oder bin ich eine Handanfertigung Gottes? Maßgeschneidert vom lebendigen Gott? Ist der Vater Jesu auch dein Vater? Bin ich mit Gott verwandt? Ja, das ist die große Frage. Bin ich mit Gott verwandt? Wenn ich mit Gott verwandt bin, dann steht mir was zu. Und schon allein vom Natürlichen her, und da heißt es ja vom Adam, und der war Gottes. Und er war Gottes. Wenn du dieses Bewusstsein bekommst, ich bin Gottes. Ich komme von Gott. Ich bin vom göttlichen Geschlecht. Nicht nur die Kaiser und Könige, die sagen, ich bin göttlicher Abstammung. Nein, jeder einzelne Mensch ist göttlicher Abstammung. Ob er das glaubt oder nicht. Und der war Gottes. Lies mal im Stammbaum Jesu. Lukas geht so weit. Und der war Gottes. Und dessen bist du. Meine Tochter fährt mit ihrem Dreirad und da kommt ein Polizist vorbei. Und der Polizist fragt ja, weil es allein auf der Straße war, Mädel, wem gehörst du? Dann sagt sie, dem Heiland. Dem Heiland. Ach ja, sagt der Polizist, du gehörst dem Heiland. Wem gehörst du wirklich? Gehörst du der deutschen Nation? Gehörst du irgendeiner Rasse, einem Volk, einer Weltanschauung? Oder bist du sein Kind? Wem gehörst du? Ist der Vater Jesu auch dein Vater? Bist du mit Jesus verwandt? Du solltest deine Verwandtschaft ausfindig machen. In der Schweiz gab es einen frommen Juden, einen Kohen, also er wollte reinrassig sein und er lässt sein Blut untersuchen und dort kann man für 200 Euro sein Blut untersuchen oder Franken, da kann man sein Blut untersuchen, ob man reinrassig ist, welche Gene da drin sind und. Und er glaubt, er ist ein reinrassiger Jude. Und weißt du, was wir festgestellt haben durch die Gene? Er ist ein Wikinger. Er ist ein Wikinger. Ja, und jetzt ist seine ganze Philosophie im Eimer. Und viele glauben, ich bin. Was bist du wirklich? Weißt du, wir sind nicht von menschlicher Art und Weise, sondern wir sind von göttlicher Art und Weise, egal ob wir von Wikinger abstammen oder nicht. Kannst du zu deinem Vater im Himmel aber Vater sagen? Oder musst du Herrgott, Allmächtiger? Wir wollen also diesen Vaterschaftstest. Und da sind ein paar Sachen. Also man kann verschiedenerweise so Vaterschaftstest machen. Entweder durch Speichel, durch ein paar Gramm, Milligramm Blut oder durch eine Haarlocke oder was auch immer ist. Man kann Vaterschaftstest machen und nachprüfen. Bist du wirklich in dieser Genlinie? Bist du hier verwandt mit Gott? Und die Frage ist, du kannst auch durch dein Speichel beweisen und bestätigen, bist du echt oder nicht. Weißt du, deine Sprache verrät dich. Das ist dein Speichel, deine Sprache. Und dann deine Haarlocke durchaus. Deine Haarlocke. Weißt du, unsere Haare sind gezählt auf dem Haupt. Gott kennt mich, Gott weiß mich, er versteht mich. Meine Haare sind gezählt auf meinem Haupt. Und dann 3 Milligramm Blut. Das Blut Jesu Christi und mein Blut vermischt sich und wir sind eine ganz neue Mischung, eine ganz neue DNA-Form. Und das ist ganz arg wichtig. Diese Feststellung ist so wichtig, hier in dieser Welt schon. Bist du verwandt? Zu mir kam ein Verrückter mal in der Gemeinde und fängt an, ich kaufe den ganzen Büchertisch. Habe ich gesagt, langsam. Hast du auch so viel Geld? Ja, ich bin mit Aschenputtel verwandt. Aschenputtel ist eine Märchenfigur. In Wirklichkeit gibt es gar nicht. Weißt du, ich bin mit Aschenputtel verwandt. Aber, und da war wirklich, der kam aus der Mühle. Und der war mit Aschenputtel verwandt. Verstehst du? Es ist so wichtig, dass du diese Frage der Vaterschaft beantwortest. Hast du wirklich Anrechte? Steht dir was zu? Bei Königen geht es um den Thron. Und wenn nur einer, der wirklich das Erbe des Vaters hat, manchmal sind es auch falsche Könige gewesen, in englischer Hierarchie, da sind einige, die gar nicht Erben waren, also ein Findelkind oder sonst was, in dieser ganzen Reihe, und das ist ein Problem. Seit dem 14. Jahrhundert wurde der Kaisertitel einfach der Dynastie weitergegeben, auch das Amt der Kurfürsten wurde sogar vererbt, sogar über die Töchter, sogar bei den Adligen, die Titel wurden vererbt, es wird vererbt, es hängt mit der Gene, mit der Abstammung, mit der Vaterschaft und es ist so wichtig. Deine Erbschaft hängt von deinem Vater ab. Wer ist dein Vater? Ist Gott wirklich dein Vater oder spielst du nur so? Also für mich war es persönlich etwas ganz Wichtiges, nachdem ich Jesus Christus begriffen habe, Mensch kam unter uns, wohnte bei uns. Also ich konnte Gott mir nicht vorstellen. Für mich war Gott was Abstraktes. Wo bist du? Weiß ich nicht, der eine sagt das und der andere sagt das. Aber nachdem ich Jesus gekannt habe, ich wollte seinen Vater kennenlernen. Den Vater des Herrn Jesus. Und Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Morgen mehr darüber. Aber zuerst mal Jesus sehen, als Mensch erleben und dann den Vater sehen. Was das alles bedeutet und teilhaftig zu sein der göttlichen Natur. Du sollst also zuerst einmal deine Identität feststellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Ja, von da drüben oder von meinen Eltern, von meiner Mutter oder von Vater. Vater und Mutter sind eigentlich nichts anderes wie für den lieben Gott Leiheltern. Die sind nur geliehen. Die sollen nur mich zur Welt bringen. Und dann muss ich mich abnabeln und dann muss ich meinen Schritt weitergehen. Viele haben das nicht begriffen und gar nicht gemerkt, dass die Welt weitergegangen ist, dass es um ganz was anderes geht. In Guam, in Asien, da wurden eine ganze Kompanie japanischer Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckt im Dschungel. Die stehen, Gewehr bei Fuß, verteidigen ihren Kaiser. Aber das sind schon Jahrzehnte gewesen. Da war der Krieg schon längst zu Ende. Der Kaiser hat abgedankt. Es gab kein Japan in diesem Sinne mehr. Aber sie saßen noch in voller Stellung und Position und haben ihren Kaiser verteidigt. Und so sind viele Christen, sie haben nicht gemerkt, die Sache ist weitergegangen. Und die hängen an Israel, die hängen ans Alten Testament, am Alten Testament, die hängen an der Tradition, an irgendeinem Kult und merken nicht, die Sache ist weitergegangen. Das sind Leute, die haben das Erbe angetreten. Und jetzt schimpfen die Juden über die Christen, ja, die haben die Juden enterbt. Die Juden haben es nicht angenommen. Sie haben Jesus gekreuzigt. Und jetzt kamen die Christen, jetzt kamen die Apostel und die haben Jesus angenommen. Die Heiden, die Nationen, und da ist man böse auf die Völker, die Nationen, dass die jetzt im Heilsplan Gottes integriert sind, die haben Jesus nicht angenommen. Also man kann Jesus ablehnen. Und jetzt Enterbungstheologie. Das heißt, niemand hat enterbt, sie haben es von sich gestoßen. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Sie haben Jesus abgelehnt. Und jetzt haben sie den Zirkus bis heute. Wollen sie nicht wahrhaben, dass Jesus für sie auch gestorben ist. Und sie haben nicht mitbekommen, dass die Sache weitergegangen ist. Dass Gott weitergegangen ist. Und machen den alten Trott weiter mit ihrer ganzen Litanei, stehen vor der Klagemauer und klagen und jammern und so weiter. Messias, du musst kommen. Aber das ist schon längst da gewesen. Und es wird kein anderer Messias mehr kommen. Viele sitzen noch da. Und merke nicht, Gott hat uns gesegnet, überaus reichlich gesegnet, hat sich alles verändert. Viele sitzen noch da und warten auf den großen Lottogewinn, bis da irgendjemand kommt und anstatt das, was ihnen zugesprochen ist, wurde, realisieren. Du hast gewonnen. Evangelium, wir haben gesiegt. Und jetzt diesen Sieg realisieren. Wir haben gesiegt. Jalousie hochziehen, Lichter anmachen, anfangen zu brutzeln. Jetzt, wir haben gesiegt. Einfach die ganzen Barrikaden abzubauen. Die göttliche Erbschaft ist dir zugesprochen. Du bist erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Überleg einmal, was das heißt. Der liebe Gott ruft dich bei deinem Namen. Nicht wie deine Eltern, die den Namen gegeben haben, sondern Gott hat dir einen speziellen Namen gegeben. Du bist ein Spezi bei Gott. Halleluja. Ich weiß nicht, wie ich heißen werde, aber wir tragen alle einen anderen Namen, eine andere Identität. Und im Epheserbrief, da lesen wir von der Erbschaft, Gott erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen geschenkt ist. Denn wir brauchen die geöffneten Augen, damit wir merken, wie reich wir sind. Manche sitzen auf dem Reichtum und haben es nicht kapiert. Reiche Geschäftsleute kamen nach Texas und die haben entdeckt, da gibt's Öl in Texas am Boden. Und da war ein großer Großgrundbesitzer, der hat viel Ländereien gehabt, aber unter seinem Boden war Öl, das hat er gar nicht gemerkt. Dann sagten die Geschäftsleute, sie, wir möchten Ihnen das Land abkaufen. Nein, das habe ich teuer erstanden, das gehört mir, ist mein Erbe sogar und ich sitze da drauf. Sagt er, wir wollen ja nichts von Ihnen. Sie können ruhig weiter Ihre Rindviecher weiden. Wir wollen nur das, was unter der Erde ist. Ja, das könnt ihr haben. Und dann hat er alles verkauft. Und die sind Millionäre geworden. Milliardäre. Die Firma BP und so weiter. Die sind super reich geworden, weil sie aufgekauft haben, das Land und den Bauern hat ruhig weiden lassen. Viele wissen nicht, wie reich sie sind. Sie sitzen auf den Schätzen, auf Ölquellen. Ja. Und wissen nicht. Deshalb, wir brauchen erleuchtete Augen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, was wir haben. Und wir sind zu einer Hoffnung berufen. Wir sind nicht mehr ohne Gott und ohne Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung in Christus Jesus. Und die Erlösung, das ist, was du als Pfand hast. Und den Heiligen Geist. Gott hat uns sogar ein Pfand gegeben, eine Anzahlung. Noch bevor wir das Erbe antreten, hat er uns eine Anzahlung gegeben, den Heiligen Geist. Und für mich persönlich, es ist so eine große Freude. Ich weiß, ich bin Kind Gottes, bin erlöst. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Mein Name steht im Buch des Lebens. Für mich ist nicht ausschlaggebend, wie viel Teufel ich austreibe, wie ich da Leute behandle und so weiter, Gewalten ausübe, geistliche Kriegsführung führe. Nein, Für mich ist das Wichtigste, dass mein Name dort steht. Nur um dieses ich flehe. Das ist mir mein größtes Anliegen. Jesus kam in diese Welt. Und seit Jesus kam, gibt es keine Sünde in dieser Welt. Weißt du, die Erbsünde, was die katholische Kirche lehrt, Erbsünde, das ist eine Erfindung der Kirche, aber das hat mit Gott nichts zu tun. Ich erbe keine Sünde. Ich bin geboren sündlos. Ja, ganz unschuldig, ein ganz unschuldiges Büble. Ich habe Fotos, also da war ich ganz klein, vielleicht ein paar Monate, Füßchen hängen noch runter. Und da soll ich Sünde haben. Wir sind vielleicht in einer Welt geboren, vielleicht im Land, eine Leprastation, aber ich muss nicht aussätzlich sein deswegen. Ich bin als Deutscher geboren, aber das habe ich gar nicht gewusst, ob ich Deutscher bin oder nicht und so weiter. Weil ich, weißt du, das habe ich später erst angenommen und begriffen. Was bin ich denn? Aber so ein unschuldiges Büblein oder Mädle. Und Menschen wird Angst gemacht durch die Sünde. Erbsünde! Vergiss es gibt keine Erbsünde, seit Jesus gestorben ist. Die Sünde ist bezahlt, besiegelt. Und mit Angst kann man dann natürlich die Menschen regieren, gute Geschäfte machen, denk an den Ablasshandel. Jesus hat die Sünde besiegt, ein für alle Mal, und die Macht der Sünde gebrochen. Jetzt musst du nur dieses Erbe annehmen und nicht dieses dumme Erbe der Kirche. Erbsünde. Vergiss es. Und dann musst du arbeiten, du musst für deine Erbsünde büßen. Meine Bibel sagt, die Anklageschrift, die gegen uns stand, egal ob es Erbsünde oder nicht, die ist zerrissen durch das Kreuz Jesu Christi, vernichtet, zerstört. Es gibt keine Anklage mehr. Der Teufel kann dich nicht mehr anklagen und sagen, du da, Jesus ist für mich gestorben. Er ist derjenige, der die Sünde annimmt, der Sünde selig macht. Ans Kreuz wurde die ganze Sünde, Erbsünde oder welche Sünde auch immer, die ganze Anklageschrift, die mich von Gott trennt, die mich schuldig spricht, die mich zu einem Sklaven macht, weil ich im Sklavenhaus geboren bin. Das wurde durchbrochen und aufgehoben und erledigt. Paulus sagt, wie durch einen der Tod, im Römerbrief schreibt er, in die Welt kam, so ist jetzt durch den einen das Leben zu allen Menschen gekommen. Allen Menschen. Dammbruch der Liebe Gottes, der Herrlichkeit Gottes ist zu allen Menschen gekommen. Und das ist die andere Hälfte, die du annehmen musst. Jawohl, danke Jesus. Ich nehme die Vergebung an, ich nehme die Gnade an und ja, und du darfst es sein. Die Sünde wird nicht biologisch weitervererbt. Glaub doch nicht diese Dummheit der katholischen Kirche, Erbsünde, sondern nur theoretisch. Die Sünde wird nur theoretisch weitervererbt. In deinen Gedanken, in der Schule, im Religionsunterricht. Wir sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, das wir bei Gott haben sollten. Das war einmal vor der Erlösung. Vor der Kreuzigung Jesu, vor Golgatha, wir mangeln des Ruhmes. Aber jetzt ist Jesus da und wir können wieder hergestellt werden. Vollkommen. Und das ist die andere Hälfte, zu der du eingeladen bist. So wie das eine theoretisch ist, so ist auch das andere theoretisch. Wie durch Adam die Sünde in diese Welt reinkam und du glaubst es, jawohl, ja, obwohl du Adam noch nie gesehen hast. Und du weißt gar nicht, wie der Adam aussieht. Und deine Eva. Verstehst? Aber nein, du nimmst es an. Das ist theoretisch. Und Jesus starb auch für dich, hast auch nicht gesehen. Und warst auch nicht dabei. Das erzählt man dir nur. Aber durch dieses Erzählen und dieses Weitergeben, weil irgendjemand weiß Bescheid, Jesus ist gestorben, er hat alles bezahlt, es ist alles erledigt, es ist vollbracht. Und jetzt nimmst du es an und sagst Danke. So wie du Deutscher durch die Geburt bist, so hätte es genauso Afrikaner oder Asiat oder Chinese werden können, so bist du durch die Geburt nicht unbedingt gleich Christ. Du kannst dich katholisch nennen oder evangelisch oder was auch sonst. Nein, erst durch deine Überzeugung wirst du Christ und Kind Gottes. Und du wirst auch Deutscher. Du kannst einen deutschen Pass haben, aber noch lange kein Deutscher sein. Erst, du musst die Sprache lernen, du musst auch vieles lernen. Manches dir aneignen, die ganzen Gewohnheiten, das, was viele nicht machen. Deine Eltern geben dir den Namen. Das ist okay, was dir deine Eltern geben. Und das behältst du bis zum Rest deines Lebens. Also das wird dir gegeben. Und uns wird eigentlich alles gegeben, was wir nachher brauchen. Uns wird Beruf gezeigt, was wir aus unserem Leben machen können. Und so geht es auch bei der Wiedergeburt. Bei der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, du kommst zu dieser Welt und kannst gar nichts. Da ist dir alles neu. Und ich bin manchmal erstaunt, so, und ich freue mich über die neuen Babys in Christus. Da ist alles neu. Da ist alles Sensation. Also ich, wenn ich so sehe, die sind erstaunt. Oh, wunderbar, herrlich. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Du entdeckst die Welt wieder ganz neu. Die Welt Gottes. Und dir wird alles gegeben, dann nach der Wiedergeburt. Da wird dir manches beigebracht. Die wird gegeben durch die Predigt, Verkündigung, durch die Lehre. Du wirst unterwiesen. Deshalb sagt Jesus, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und lehret alle Völker, alle Menschen. Lehret sie halten, was ich euch befohlen habe. Wer nicht lernen will, der darf dumm bleiben. Den hindert es nichts, niemanden dumm zu bleiben. Also wer nicht lernen will, bitte. Manche Menschen bei uns in unserem Land glauben, mit der Schule, ich bin mit Schule fertig, habe meine Berufsausbildung erledigt, jetzt ich muss nichts mehr lernen. Wir müssen ständig fortlaufend uns fortbilden. Sonst bleiben wir auf der Strecke. Weißt du, du kommst auf diese Welt, du bringst Verstand mit, aber bist dumm. Entschuldigung. Der Verstand ist wie ein Fass, wie eine Flasche, wie ein Korb, wie ein Behälter. Das muss jetzt gefüllt werden, mit was auch immer. So, mit Lehre, Lehre mit H, nicht L-E-E, mit H, Lehre, durch Belehrung, durch Unterweisung. Wiedergeborene haben eine ganze Menge noch zu lernen, Geschwister. Und das ist, bestätige dein Erbe. Du bist Kind Gottes, du bist wiedergeboren, dein Name steht im Buch des Lebens, du brauchst deine Milch. Aber nach der Milch brauchst du auch dann feste Speise. So steht es in meiner Bibel. Und da brauchst du eine ganze Menge Belehrung. Einer der Punkte, und ich möchte vielleicht ganz anders anfangen, als manche das gewohnt sind. Demut ist eine Belehrung, die man nicht in der Schule lernt. Weißt du, in der Schule wird gelehrt, setz dich durch, Ellenbogenmentalität und so weiter. Du musst dich beweisen, dich behaupten. Sag ja, nichts Negatives. Bekenne immer positiv. Aber es stimmt vorne und hinten nichts. Demut. Demut ist eigentlich auf dem Teppich bleiben. Unten durch. Demut. Also Christen müssen Demut lernen. Als erstes der Wiedergeborene. Komm runter, Bruder, Schwester. Komm runter. Nicht immer wunderbar. Halleluja, Halleluja. Glory, Glory, Glory. Runterkommen. Weißt du, für mich war, ich habe das gelernt. Und deshalb setze ich als erstes die Demut. Weißt du, ich habe gedacht, ich bin besser wie alle anderen. In die ersten 5 Minuten von meiner Bekehrung war ich vollkommen rein und sauber, tadellos. Aber dann kamen dumme Gedanken. Und der erste dumme Gedanke, der Gedanke war, ich bin gut, ich bin besser wie die anderen. Also Demut ist ein Punkt, was Christen lernen müssen. Und dazu braucht man fast ein ganzes Leben lang, um das zu kapieren. Das nächste ist Freundlichkeit, nett sein zu allen Menschen, auch die, wo komisch sind, unsympathisch sind. Das nächste ist Sanftmut. Weißt du, du musst weich sein, so Kuscheltier, zum Kuscheln. Christen müssen sanftmütig sein. Jesus, die 2 Eigenschaften, die Jesus hatte, ich weiß von Jesus überhaupt nichts, außer was in den Evangelien drinsteht, und das ist sehr dürftig. Aber ich weiß eines, was Jesus ist, sanftmütig und von Herzen demütig. Das sind 2 Sachen, das sind die 2 Qualitäten Jesu. Sanftmütig und von Herzen demütig. Das war Jesus. Und ich glaube, das ist das, was wir unbedingt lernen müssen. Sanftmut und Demut. Und Sanftmut, da gehört noch so vieles andere. Nicht nur Freude und Friede und Glaube. Nein, Freundlichkeit. Nett sein. Nett sein zu allen Menschen. Positiv sein zu allen Menschen. Dann etwas, was der Wiedergeborene noch lernen muss. Teilen. Der wiedergeborene Mensch muss teilen lernen. Bestätige dein Erbe. Gott hat dir so viel gegeben. Dich so beschenkt, so reich gemacht. Und du musst lernen zu teilen. Ich will geheilt werden. Ich will befreit werden. Ich will gesegnet werden. Ich will in den Himmel kommen. Teilen. Es gibt in der Welt einen Spruch, teile und herrsche. Du bekommst Autorität, wenn du teilst, wenn du gibst, wenn du dich verschenkst. Teilen ist eine wichtige Tugend im christlichen Leben. Und dann die nächste Qualität, was dir Wiedergeborene lernen muss, bestätige dein Erbteil. Weißt du, Gott hat dir gegeben, aber jetzt muss das alles reif werden in dir. Der Erbe muss mündig werden. Dann kann er es erben. Ein kleines Baby kann noch gar nichts verwalten, haushalten und was auch alles ist. Ein Baby muss zuerst mal wachsen, zunehmen, muss reif werden. Und dann erst, wenn er erwachsen ist, dann kann er das Erbe antreten. So, deshalb gibt es manchmal so Erbverwalter, die warten, bis das Kind 18-jähriges, volljähriges, und dann wird das Erbe ausgezahlt oder übertragen, wie auch immer. Und deshalb musst du lernen, mündig zu werden. Das ist das Nächste, Dinge richtig zu verstehen. Deshalb schreibt Paulus an Timotheus, teile die Bibel richtig, das Wort Gottes richtig teilen. So viele Christen bringen alles durcheinander. Das, was Gott Abraham gesagt hat, das ist für mich. Das, was Gott für Israel gesagt hat, ist für mich. Das, was Gott Moses gesagt hat, ist für mich. Das, was er für die Urgemeinde gesagt hat, ist für mich. Gewiss, Gott kann dir alles geben. Aber wir müssen richtig verstehen, das Alte Testament und das Neue Testament. Wir müssen richtig verstehen, was zu der Zeit Jesu war, was für die Gemeinde ist, was für die Ewigkeit ist. Viele bringen durcheinander, was ja in der Offenbarung ist. Kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, aber das ist alles zukünftig. Das ist nicht jetzt. Also wir müssen die Bibel richtig teilen. Und das lernst du. Durchblick. Aha, das ist nicht alles für mich. Da muss ich ein bisschen warten noch, reif werden dazu, was auch immer ist. So, der Wiedergeborene muss also eine ganze Menge lernen, muss Glauben lernen. Weißt du, das richtige Gottvertrauen, wie ein Kind. Wie ein Kind Gott vertrauen und dann auf Gott hören, Gott gehorchen. Eines der größten Probleme im christlichen Leben ist der Gehorsam. Das ist so ein Problem. Weißt du, ein ungehorsames Kind wird nicht viel erben. Und deshalb, Gehorsam ist also die Voraussetzung für die Erbschaft. Der Ungehorsame wird enterbt nach Möglichkeit. Der sagt also, der kriegt nichts, dieser Bengel, dieser Lump, dieser Halunke, der Rebell, der kriegt nichts. Es gibt ja so viele geistige Hochstapler. Mein Vater ist ein reicher Mann. Ja, weißt du, Angeberei, Demut wieder, geistliche Demut. Weißt du, und wir sollen uns nichts einbilden. Weißt du, derjenige, der weiß, mein Vater ist ein reicher Mann und unser Vater ist ein reicher Mann und unser Vater ist mehr als ein Millionär. Glaub mir das. Gott ist mehr wie ein Millionär. Da müssen wir bescheiden sein. Und Bescheidenheit ist auch eine Tugend eines wiedergeborenen Menschen. Ihr gebt nicht an. Leute, ich habe Glauben der Berge versetzt. Bitte, wir machen das jetzt gleich. Dass die Dämme halten. Oder sonst noch was. Jetzt beweise das. Jetzt kannst zeigen, wie stark du bist. Die Wasser aufhalten. Wo sind da die ganzen Christen? Verstehen wir richtig, um was es geht? Wir sprechen so gerne vollmundig. Aber Gott will, dass wir runterkommen und auf dem Teppich bleiben. Einbildung ist nicht Bildung. Weißt, man kann viel sagen, man muss auch beweisen. Und man muss ausleben. Und man muss es auch umsetzen, das, was man sagt. Was nützt es, wenn du große Sprüche klopfst? Wir sind Königskinder! Aber wir können nicht einmal die Miete bezahlen. Verstehst du? Oder wir können nicht einmal das und das. Ich habe alles. Wir müssen zeigen, dass es auch wirklich ist. Und wir können alles. Wir müssen reif werden dazu. Hinkommen zum vollen Mannesalter in Christus, was das auch immer heißt, zum vollen Mannesalter in Christus. Richtig erwachsen sein, da regt man sich nicht mehr auf. Weißt du, dann macht man Fehler, geht man nicht gleich aus dem Häuschen. Ich werde nie vergessen, mein Vater, der war so großzügig zu mir. Ich habe eine Scheibe mit Kartoffeln ausgeschlagen und bei uns war Glas sehr teuer und so weiter. Und dann kommt er und sagt, Johannes, das ist ganz normal, ich war auch ein Junge. Dass man sich gar nicht aufregt, dass man gar nicht aus dem Häuschen geht, dass nicht eine Welt zusammenbricht. Dass man nicht durchdreht, dass man nicht Nerven verliert. Weißt du, ruhig bleiben. Das ist volles Mannesalter in Christus. Dass du ganz normal bleibst. Komm, die Welt geht nicht unter. Meine Frau hat einen Totalschaden, mein nagelneues Auto zusammengefahren, 3 Wochen alt. Weißt du, und da war für mich so ein Schock. Heiliges Blechle. Weißt du, Auto ist alles. Und dann war mir nur eines bewusst. Weißt du, das Auto kann man ersetzen, aber den Menschen kann man nicht ersetzen. Und so ist es. Weißt du, du kannst vieles in dieser Welt ersetzen. Und zuerst einmal, ich dachte jetzt, Katastrophe. Und im ersten Augenblick denken wir immer, es ist Katastrophe. Aber du kannst alles unter die Füße bekommen. Du kannst alles beherrschen. Wir sind Menschen, die lernen müssen, also über die Dinge zu stehen. Das muss der Wiedergeborene lernen. So wie sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das ist die Erbschaft. Da treten wir an. Wir fürchten uns nicht vor dem Kreuz. Wir fürchten uns nicht vor der Schwierigkeit. Und dann, du hast was geerbt. Das Erbe wird dir zugesprochen und so weiter. Herr Matutis, das steht Ihnen zu. Und weißt du, das denkst du nicht dir selber aus. Der Notar liest dir dein Testament vor. Der Notar. Bei der Testamentseröffnung. Denn dort liest es vor, was dir alles zusteht und nicht zusteht. Weißt du, dein Erbe muss dir amtlich zugesprochen werden. Da kann nicht irgendwie so schnell der Herr Meier vorbeikommen und sagen, Sie, Sie haben was geerbt. Der kann dir die Nachricht bringen, dass du was geerbt hast. Aber amtlich, offiziell passiert es erst, wenn es vom Notar passiert ist. Da sitzt du, weißt du, und weißt du, da kann die Stube von dem Notar gar nicht so perfekt sein. Aber der liest dir vor, der hat ein Amt und der liest es vor, Herr Matutis, Sie haben jetzt was geerbt. Nehmen Sie das Erbe an. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Du hast das Testament und jetzt wird dir vorgelesen, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dir steht nur das zu, was hier im Testament geschrieben steht. Deshalb ist so wichtig, weißt du, wenn du den Epheserbrief liest, in Christus, was wir alles in Christus haben, was wir in Christus sind, was alles durch Christus möglich ist. Die Episteln, liest mal. Gerade die Briefe der Apostel zeigen, was wir an Jesus haben. Die Evangelien berichten uns von Jesus und die Briefe schreiben uns, was wir in Jesus alles haben. Wie reich wir sind, wie gesegnet wir sind, wie stark wir sind. Im Römerbrief Kapitel 8, Vers 17, da wird vorgelesen, Paulus sagt, sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Wir sind aber Erben Gottes und Miterben Christi. Wenn wir, und jetzt kommt diese Bedingung, 4 Uhr morgens zur Beerdigung kommen. Wenn wir mit ihm leiden und so weiter, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denk an diesen Millionär. Verstehst du? Kannst du dich aufraffen, mit ihm zu leiden? Ein typisches Zeichen des Erbes, eines Erbens ist, er leidet mit, er fühlt mit, er trägt mit die Sache. Plötzlich ist er ergriffen. So sind wir Erben Gottes und Miterben Jesu Christi. Gott will mit Christus uns alles schenken. Wie ich vorhin sagte, Jesus braucht überhaupt nichts im Himmel. Der hat alles, was er braucht. Der ist dort voll versorgt. Der braucht nichts. Aber er hat es für uns zurückgelassen. Er braucht keinen Lohn für seinen Kampf. Sein Kampf, ja, der hat für uns gekämpft. Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Jesus hat alles. Und das hat uns zurückgelassen. Jetzt dürfen wir uns an seinem Erbteil vollkommen anteilsmäßig richtig sauber verteilen. Jeder kriegt etwas. Und jeder kriegt so viel, dass er das gar nicht nach Hause tragen kann. Jeder kriegt so viel, dass er in seinem ganzen Leben nicht auskosten kann und verbrauchen kann. Egal wie du bratest und wie du die Dinge gebrauchst. Du kannst dich richtig so austoben am Erbe Jesu Christi. Da ist alles drin, Vollpension für dein Leben. Alles, was Jesus zufiel, und überleg, Jesus hat eine ganze Menge zugesprochen von Gott. Das ist mein lieber Sohn. Mit ihm, wie sollte mit ihm uns nicht alles schenken? Ihm wurde so viel zugesprochen. Alles, was Gott Jesus geben wollte, jetzt gibt er uns. Das nimmst du. Verstehst du? Verstehst du, um was es mir geht hier? Bestätige dein Erbe. Alles, was Jesus gehören würde, gehört dir. Puh, die Reinheit, Vollkommenheit, Vollmacht, Stärke, alles, was Jesus gehört, alles, was er war als Mensch, hat er uns hier zurückgelassen. Hat er nicht in den Himmel mitgenommen, braucht es gar nicht. Nicht nötig für ihn. So, Jesus nimmt nichts mit, hat es nicht gebraucht. Hat alles da gelassen, seine Kleider hat er verschenkt. Hat einen verklärten Leib. Wir sind Miterben Christi. Weißt du, wir müssen da nicht jetzt uns aufmachen und das Böse ausrotten. Nein, wir sind in dieser Welt, um zu erben, was Jesus uns versprochen hat. Er möchte unser Leben umformen in sein Bild. Wer will das Bild des Sohnes? Denk an dieses Bild. In Apostelgeschichte 1, Vers 21 bis 25, da ist die Geschichte vom Judas. Judas Ischariot hat versagt und so weiter. Und für Judas musste ein Jünger gewählt werden. Und wer ist ein Erbe? Wer wird ein Erbe sein? Wer wird das alles erben? Und viele sind berufen, aber wenige machen ihre Berufung fest. Und das ist das Problem. Alle sollen in den Himmel kommen, aber die wenigsten haben Interesse, dorthin zu kommen. Und das ist ja anstrengend. Es ist schon anstrengend, 5 Meter zu springen. Und geschweige denn über die Wolken weit. So, Apostelgeschichte 1, Vers 21 und folgende Verse. Die Jünger wählten da einen Mann. Und die haben eine Voraussetzung gegeben, wer kann also an den Platz von Judas treten und kommen, wer ist würdig, wer ist berechtigt, wem steht das zu? Und dann haben sie gesagt, derjenige, der von der Taufe Jesu bis zu seiner Himmelfahrt dabei war, das alles miterlebt hat, Von der Taufe bis zur Himmelfahrt, der ist es. Und da waren zwei, die in der engeren Auswahl kamen. Und der Matthias war der eine davon, von diesen Kandidaten, der in diese engere Auswahl kam. Und Gott selbst gibt vor, die von Anfang an dabei waren, von der Taufe des Johannes bis zur Himmelfahrt Jesu. Also du musst es alles durchlebt haben. Mit Christus begraben, mit Christus auferstehen, mit Christus wandeln, mit Christus die Wunde erlebt haben, mit Christus Widerstand erlebt haben, mit Christus Hohn und Spott erlebt haben. Du musst die Höhen und Tiefen von Anfang bis zur Himmelfahrt. Weißt du, Himmelfahrt sind wir gerne dabei, bei der Taufe auch noch. Aber das dazwischen sind 3 Jahre, 3 harte Lehrjahre. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Hat mir mein Lehrer gesagt. Sind keine Herrenjahre. Verstehst du das? Dann musst du Dreckarbeit machen. Weißt du, da denkst du, jetzt kommst du, lernst was Gescheites, da musst du nur Regale abputzen. Das war meine Lehre. Unten durchzugehen, das war die Lehre. Furchtbar, Katastrophe, habe ich gedacht. Am liebsten wäre ich davon gelaufen. Aber ich konnte es auch nicht, ich war zu feige dazu. Und ich denke, auch bei den Jüngern Jesu gab es Probleme. Weißt du, wer wird der Höchste? Und die haben sich gestritten. Wer wird links und rechts im Reich Gottes sitzen? All das gehört dazu, zu diesen 3 Jahren, die mit Jesus wandelten. Sie verließen alles, die Apostel, die von Anfang dabei waren, von der Taufe bis zur Himmelfahrt. Sie verließen alles und es ist nicht leicht. Petrus, folgt mir nach. Und er verließ Vater, seine Schiffe, verließ alles. Ja. Judas war auch dabei. Judas war auch bei den Auserwählten. Aber er hat seine Berufung verpasst. Er hat seine Berufung verpasst. Und an seiner Stelle wurde jetzt einer gewählt, der von Anfang an dabei war. Der das Erbe antritt. Wir treten auch manchmal das Erbe von irgendjemand. Und ich sage dir, wir treten das Erbe vom Satan an. Das, was er alles im Himmel mal gehabt hat. Und was er durch seine Rebellion verloren hat, die ganze Herrlichkeit, wir werden diese Herrlichkeit, die der Luzifer einmal hatte, Leute, versteht mal, diese Herrlichkeiten werden wir als Kinder Gottes haben. Wir werden mit Christus regieren und wir werden Anbeter Gottes sein. Und Luzifer war der Anbetungsengel, der Musikant, der da oben triumphierte und so weiter, wo alles an ihm vorbeigehen musste. Er hat seinen Platz verloren und jetzt wird einer gewählt, der würdig ist. Einer, der würdig ist, der von Anfang an bis zum Schluss, von der Taufe bis zur Erhöhung Christi dabei war, alles miterlebt hat, und zwar an seinem Fleisch. Paulus sagt, was noch fehlt, will ich noch an meinem Leibe erleben, damit Christus würdig ist in mir. So, freut euch nicht, dass eure Namen im Buch, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern dass eure Namen im Buch des Himmels geschrieben steht. Also, wir sind Miterben Christi. Er hat sein Erbe hier gelassen und jetzt das erlebst du, wie plötzlich Christus in dir wirkt, in kleinen Rahmen. Weißt du, nicht, dass die Dämonen untertan sind und nicht, dass dieses und jenes passiert. Nein, du kannst gar nicht protzen, du darfst ganz demütig und bescheiden sein und kannst sagen, danke Herr, ich bin gar nichts, ich habe nicht verdient. Es ist alles Gnade, Gnade, Gnade und nochmals Gnade. Weißt du, die Vollmacht, die hast du nicht verdient. Das ist Gnade, die Vollmacht. Warst du um 4 Uhr bei der Beerdigung dabei? Dann wirst du anteilmäßig das Erbe bekommen, den gleichen Anteil. Und ich sage dir eines, wenn du das alles miterlebst, bekommst du den gleichen Anteil wie Petrus, wie der Thomas, wie der Johannes, den gleichen Anteil. Du bekommst den gleichen Anteil. Dieser Matthias hat genau das bekommen, was die anderen auch bekommen haben. Und er wurde ein Apostel Jesu Christi, ein Diener Gottes. Er bekam den gleichen Anteil, weil er dabei war, von Anfang bis zum Schluss. Geschwister, es ist so wichtig, dieses Bleiben in Christus ist so wichtig. Bleibet in mir und ich in euch und dann werdet ihr viel Frucht bringen. So ist es so wichtig. Gläubige müssen bewusst sein, dabei sein, wenn Jesus da ist. Nicht vom Weg abweichen. Nicht die Welt lieb gewinnen wie Demas oder wie der eine oder andere in der biblischen Geschichte. Von Anfang an mit dabei. Und dann gelten für dich die ganzen Verheißungen. Und dann kommst du in der engeren Auswahl. Viele laufen, aber nur der, der als Sieger ans Ziel kommt, der wird gekrönt. Viele laufen, viele machen sich bereit, viele unternehmen was, viele sind eifrig. Aber derjenige, der wirklich das Ziel erreicht, Und ich bin immer erschüttert. Mich erschüttert es jedes Mal, wenn ich an diese Geschichte denke. 2 Millionen Israeliten ziehen aus Ägypten aus und nur 2 kommen ins gelobte Land. Und wie viele waren auch da von Anfang an dabei? 5000 Leute haben sein Brot gegessen, 1000 haben Heilung erlebt, sind gereinigt worden und befreit worden, Tausende und Abertausende, aber nur 2 kommen in der engeren Auswahl. Und wo sind die anderen? 10 sind aussätzig gewesen und geheilt worden und nur einer kommt zurück und sagt Dankeschön. Und wo sind die 9? Was passiert mit ihnen? So, in dem Augenblick, wo du Jesus annimmst und Jesus konsequent nachfolgst, konsequent, und das, was das auch immer heißt, konsequent. Viele wissen gar nicht, was konsequent ist. Guck mal im Wörterbuch, was konsequent ist. Konsequent, mit allen Konsequenzen. Dem gelten alle Verheißungen. Die Verheißungen, was Israel versprochen wurde, die Verheißung, was Gott den Menschen grundsätzlich gegeben hat, alle Zeiten, alle Jahrhunderte hindurch. Weißt du, wir sind Kinder der Verheißung, wir sind Erwählte Gottes. Wir sind dann plötzlich ein besonderes Volk, auserwählt. Epheser 1, 11 bis 12. Wir sind Erben, zu seinen Erben gemacht worden. Alle Gläubigen, wir treten sein Erbteil an, was es auch immer heißt. Gottes Werk in Jesus Christus ist also nicht nur, dass unsere Schuld vergeben wird, hört mir gut zu, dass ich meine Sünden los bin, dass ich befreit bin von Sünde, sondern dass ich das alles bekomme, was Jesus hatte, dass ich alles werde, was Jesus war. Das ist mein Erbe, das ist, was Gott mir zugesprochen hat. Wir werden durch Jesus nicht nur einfach freigemacht, nein, wir werden von Jesus bepackt, beladen, der Segen wird uns übernehmen. Wir werden auch Erben Gottes, wir werden in die Familie Gottes aufgenommen. Wir haben Rechte, Anrechte, aber auch natürlich Pflichten. Der Vater nimmt den verlorenen Sohn auf. Der verlorene Sohn hat sein Erbe verprasst, das, was er hatte. Verprasst, was auch immer ist. Wie viel es auch war, weiß ich auch nicht. Ist aber egal. Schon zu Lebzeiten hat er sich auszahlen lassen. Der Vater war noch nicht tot. So, und jetzt kommt er zurück. Und ich frage mich, auf wessen Kosten lebte der Junge? Auf den Kosten des Vaters oder auf Kosten des Bruders? Also der Vater hat ja in gleichmäßig die Teile des Erbe verteilt. Der Verlorene hat sein Erbe gekriegt und der ältere Bruder hat sein Erbe gekriegt. Auf wessen Kosten lebte er? Sein Erbe hat er verbraucht, aber jetzt lebt er auf die Kosten des anderen Bruders, was der Vater dem anderen Bruder zugedacht hat, was der andere Bruder noch nicht abgeschöpft hatte. Und der andere hat auch gar nicht kapiert, dass er Erbe ist. Der Vater sagt, Junge, was mein ist, das ist auch dein. Kapierst du nicht? Verstehst du nicht? Wenn man als Erbe im Testament drinsteht, das ist immer eine verbindliche Angelegenheit. Was mein ist, ist auch dein. Und er hat sein Erbe gekriegt, aber jetzt lebt er auf Kosten des anderen, des Bruders. Und unser großer Bruder ist Jesus Christus heute. Ich habe deine Pflicht treu erfüllt, Vater. Ich habe alles getan. Wie können wir jetzt die Geschichte so und so deuten? Aber ich deute jetzt mal auf Jesus diese Geschichte. Er hat getan, was der Vater wollte. Ich habe nie einen Fehler gemacht. Ich war dir nie ungehorsam. Also es kann nur einer, der so wie Jesus ist. So ist auch hier unser Erbe. Wir leben jetzt von dem, was Jesus uns zurücklässt, was er uns überlässt. Und zwar mit Freuden, gerne. Und wenn ich Epheser lese, in ihm werden wir als Erben gezählt. In ihm bekommen wir das, was wir brauchen. In ihm werden wir teilhaftig der göttlichen Natur. Und der Geist Gottes muss unserem Geist Zeugnis geben, dass wir Kinder Gottes sind, Römer 8, 16. Dass wir Gottes Kinder sind. Das ist schon ein Vorrecht. Dies ist mein lieber Sohn. Das hat Gott zu Jesus gesagt. Und das Gleiche muss auch dir sagen. Das musst du auch wissen. Das ist meine Tochter. Und die soll dir hören. Erben Gottes sind Erben der Gottheit, der göttlichen Natur, der göttlichen Fülle. Alles, was Gott hat, tritt dein Erbe an. Und dann musst du reif werden in Gott, reif werden in Christus, reif werden im Heiligen Geist, dieses Reifen. Reife Christen, und ich sehe dann diese Christen in der Urgemeinde, könnt sagen, was ihr wollt, könnt denken, wie ihr wollt, die hatten Gütergemeinschaft. Da haben sie alles hineingebracht, alles, was sie besaßen, einfach in einen Pott. Und jeder bediente sich, was er brauchte, und da war kein Mangel. Sie hatten Gütergemeinschaft. Christen, wahre Christen haben plötzlich Gütergemeinschaft mit Gott. Gütergemeinschaft mit Jesus. Und was Jesus gehört, gehört auch mir. Und was mir gehört, gehört auch Jesus. Das ist eine gewaltige Sache. Überlegt einmal, denkt drüber nach. Was mir gehört, gehört auch Jesus. Hitchcock hat aufgehört mit Jesus ist Herr. Verstehst? Was mir gehört, gehört Jesus. Die Frage ist, gehört dein Besitz Jesus? Dein Auto, dein Haus, dein Mann, deine Frau, deine Kinder? Sind sie Jesu Eigentümer? Oder das ist mein Haus, mein Auto, meine Arbeit, meine Gemeinde? Oder ist es Jesus seine Gemeinde? Und was Jesus gehört, gehört auch mir. Verstehst? Tritt dein Erbe an. Werde dir dessen bewusst. Die Bibel sagt, aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Bleiben viele unterentwickelt, unterernährt, verkümmern, weil sie nicht wissen, was ihnen gehört und was Jesus gehört. Und eigentlich, dass wir Gütergemeinschaft haben. Wir haben Gütergemeinschaft. Sie brachten das ganze Vermögen zu den Apostelfüßen und übergaben. Es war nicht mehr ihr Haus, nicht mehr ihr Geld, nicht mehr ihre Zeit. Und so viele Christen regen sich auf, ja, der nimmt meine Zeit in Anspruch. Nein, es ist Gottes Zeit. Es ist Gottes Geld. Oder meine Kraft fordern sie. Nein, es ist Gottes Kraft. Du hast ja Jesus alles übergeben. Oder du lügst. Wir haben so viele fromme Schwindler, die sagen, Herr, Herr, und wenn es darauf ankommt, sind nicht bereit. Gott hat dir das Erbe zugesprochen, das Jesus hat. Und Jesus gibt dir gerne. Jesus sagt nicht, nein, also hoch mal, das ist mein, nein, euer. Und deshalb lehrt er im Vater unser, lasst uns nicht sagen, mein Vater, sondern unser Vater. Unser Vater. Unser Vater. Weißt du, du musst jetzt den persönlichen Bezug wieder aufnehmen, mit ihm zusammen. Wir sind Brüder, Geschwister, er ist der Ältere. Du bist der Eigentümer, weil du von Gott jetzt geerbt hast. Du bist ein Erbe, das gehört dir, aber es gehört gleichzeitig Gott. Und was Gott gehört, gehört auch dir. Deshalb sagt der Vater, was mein ist, das ist auch dein. Gütergemeinschaft. Gütergemeinschaft. So, du bist ein Eigentümer und wenn du das begreifst und so weiter, dann wird dein Erbe auch natürlich angegriffen. Nein, das steht dir nicht zu. Niemals, du hast nicht kein Recht. Du bist kein, ja was weiß ich. Du bist nur ein ganz normaler Bürger, nur eine ganz normale Frau, ein ganz normaler Mann. Weißt du, wenn du dein Erbe nicht in Anspruch nimmst, ich sag dir etwas, andere werden in dein Erbe eindringen. Andere werden dich beklauen. So wie Judas, der hat seine Position verloren, haben andere seine Position eingenommen. Oder der Matthias. Dann werden andere in dein Leben einbrechen. Wenn du nicht das beanspruchst und sagst, ich gehöre Gott, ich diene Gott, ich gebe Gott, ich opfere mich für den Herrn, ich lebe für ihn. Wenn du das, deinen Besitz nicht in Anspruch nimmst, dann werden deine Feinde kommen und die werden dich bestehlen. Die werden dich besetzen. Und so, deshalb sind viele Menschen besessen vom Materialismus und von anderen Sachen. Die sind besessen, weil sie nicht eingenommen haben, ihr Erbe, weil sie nicht kapiert haben, was mein ist, das ist auch sein. Und was sein ist, das ist auch mein. Warst du um 4 Uhr bei der Beerdigung? 4 Uhr morgens? Nein, mich fasziniert es. Alle 5, die dabei waren, die haben etwas bekommen. Bist du bereit, aufzustehen für den Herrn? Bist du bereit, etwas zu tun für den Herrn? Ja, ich liebe ihn. Ich war ein guter Freund von ihm. Wir waren Geschäftspartner. Ich mag ihn. Ich liebe Jesus. Aber wenn es plötzlich heißt, es für Jesus aufzustehen, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das ist das Erbe zu bestätigen. Wer mich bekennt vor den Menschen, aber weißt du, ich habe Angst. Die könnten mich schlecht behandeln, die würden mich nicht mehr grüßen und was weiß ich. Wer von Anfang bis zum Schluss dabei war, der kommt in der engere Auswahl. Wer von Anfang bis zum Schluss dabei war, mit Jesus zusammen gewesen. Und das sieht man bei den Aposteln. Weißt du, man konnte den Aposteln nichts nachsagen. Als die Apostel vor dem Hohen Rat waren, verhört wurden, ausgepeitscht wurden, da sagen die hohen Priester, also wir können Petrus und Johannes nichts nachsagen. Wir können nur eines sagen, die sind mit Jesus gewesen. Die sind ungelehrte Leute, aber die sind mit Jesus gewesen. Und zwar von Anfang bis zum Schluss. Die haben bei Jesus ausgehalten. Und Jesus ist manchmal ein schwieriger Fall. Er ist kompliziert manchmal. Er nimmt Leute mit, die uns gar nicht so sympathisch sind. Weißt du, in dem Gespann Jesu, da waren Orthodoxe, Konservative, Liberale, Zeloten dabei, Patrioten. Da waren Zöllner dabei. Also wie die zusammengearbeitet haben und zusammengelebt haben. Also die Zeloten, diese fanatischen Juden, unser Heimat, unser Land, wann wirst du Israel aufrichten? Und dann so ein Zöllner, der mit den Römern zusammenarbeitet, der Matthias und Matthäus. Wie funktioniert das? Aber wir müssen dann, wenn wir mit Jesus gehen und mit Jesus leben, wir müssen die annehmen, die Gott angenommen hat und die ablehnen, die Gott ablehnt. Also Erben, Jesus sein. Also der kriegt auch was. Muss das vorstellen. Der kriegt auch was. Wenn du ein Erbe bist, du bekommst auch was. Und da musst du den anderen nicht beneiden. Und eines der großen Übel in der Christenheit ist, dass man einen der anderen beneidet. Der hat mehr gekriegt. Der hat besseres Grundstück bekommen und geerbt. Und dergleichen. Weißt du, die ganzen Erbstreitigkeiten. Nachdem, ich habe mal eine Beerdigung gehabt im Mariendorf, im Heidefriedhof, und ich sage gerade Amen und Schluss, und da sitzt die eine Partei und die andere Partei, und die gehen raus und die schlagen sich fast und so weiter. Wer was jetzt kriegt und. Das war Katastrophe. Weißt du, der ist noch nicht einmal richtig unter der Erde, dann streitet man sich. Wenn Gott uns was zurücklässt, wir bekommen alle anteilsmäßig gleichberechtigt. Ob du jetzt morgens um 5 Uhr anfängst oder nachmittags um 4 Uhr anfängst oder kurz vor Feierabend anfängst, sie kriegen alle den gleichen Lohn. So steht es in meiner Bibel. Unsozial. Also für Gewerkschaften ist das nichts. Also Gewerkschaftler, die müssen weghören. Sie kriegen alle den gleichen Lohn. Ohne Dumping und ohne was. Gleichen Lohn. Noch ein Aspekt. Weißt du, du musst um dein Erbe kämpfen. Du musst um dein Erbe kämpfen. Und Gott gibt dir überaus überbitten und verstehen. Also du brauchst gar nicht so genau rechnen. Kriege ich mehr, kriege ich weniger, wer wird der Größte sein? Du bekommst all das, was dir zusteht. Du bekommst all das, was dir zusteht und was du brauchst. Und was du nicht brauchst, ist auch unnötig. Ist ein Ballast nur nachher. Wir haben manchmal viel zu viel Dinge, die uns nur belasten und bedrücken. Also Gott gibt dir so viel, was du verkraften kannst, dein Maß entsprechend ist, aber du musst um dein Erbe kämpfen. Das Erbe musst du an dir reißen. Halte deine Krone, dass niemand deine Krone nehme, deinen Erbanspruch nehme. Dir das alles ausrede. Weißt du, den Onkel Sam gibt's gar nicht mehr. Der ist gestorben. Ja, den gibt's nicht mehr. Lass dein Erbe nicht brach liegen. Lass deine Talente nicht brach liegen. Du bist ein Erbe. Jetzt verwirkliche, realisiere all diese Dinge. Lass deine Beziehungen nicht brach liegen. Lass dein Geld nicht brach liegen. Bring es zum Bank, lass es wuchern, lass es arbeiten, dass es einfach läuft. Ich meine bildlich gesprochen. Gebrauche, wuchere mit deinen Talenten. Lass deine Gesundheit nicht brach liegen und sagen, der Herr wird schon machen. Nein, wenn der Herr nicht macht, dann machst du was. Es gibt verrückte Leute und Gott prüft uns manchmal und Gott möge uns erlösen von der Verrücktheit. Es gibt Leute, und da habe ich einen lieben Bruder in Stuttgart gehabt, weißt du, und er geht nicht zum Arzt. Gott ist mein Arzt, der Herr ist mein Arzt, ich gehe nicht zum Arzt. Und hat sich versessen, also er geht nicht zum Arzt. Er hat Blutvergiftung bekommen, ist nicht zum Arzt gegangen. Und er ist an der Blutvergiftung gestorben. Der Herr wird mich heilen. Und dann hat er noch irgendwo, liest der Psalm 91, und du wirst ein langes Leben haben, und du wirst noch meine Taten verkündigen, und. Das hatte Gott aber nie gesagt. Das hat er sich eingeredet und selber gelesen, verstehst du? Und so als bare Münze genommen. Geschwister, wir müssen uns von Lug und Trug, der Teufel belügt uns. Gott heilt mit der linken Hand und mit der rechten Hand. Die rechte Hand, das ist Gebet, Name Jesus, und die linke Hand sind so ein paar Tätschele. Der Onkel Doktor oder Medizin. Weißt du, in der Bibel heißt es sogar in der Ewigkeit, die Blätter vom Baum des Lebens, die am Strom des Lebens wachsen, die Blätter werden als Tee dienen zur Genesung der Heiden. Aber so viele Leute, und es tut mir leid, manche Leute sind krank und sind hier auch manchmal kurz vorm Krepieren, aber sie gehen nicht zum Arzt. Der Herr, mein Gott, ist mein Arzt. Stimmt, ist wahr. Und wir sollten, bevor wir zum Arzt gehen, wir sollten zuerst zum Herrn gehen. Wir sollten zuerst mit Gott reden. Und dann kann es sein durchaus, dass Gott uns eine Medizin verpasst. Mach einen Feigenbrei, hat er zum Propheten gesagt, für den König. Mach einen Feigenbrei, trag dieses auf. Und so weiter. Was es auch alles ist, wird Gott uns zeigen, was wir einnehmen sollen oder was wir machen sollen und wie uns wir verhalten sollen. Gott heilt jeden ganz anders. Den anderen beschmiert er mit Dreck und sagt, geh und wasch dich am Teich. Dem nächsten sagt er, geht hin und zeigt euch dem Priester. Gott hat nicht eine einzige Methode der Heilung. Und deshalb tritt dein Erbe an. Ich möchte ein Realist sein in dieser ganzen religiösen Verwirrung und sagen, so Leute, so funktioniert das und nicht anders. Gott ist ein ganz anderer Gott. Weißt du, mir schrieb jemand auf Facebook, weil ich so ein Bild gestellt habe vom Hochwasser überall, Überschwemmung und so weiter. Jesus, also ich bin in Jesus. Weißt du, Jesus ist nicht unsere Schwimmweste. Jesus ist auf dem Wasser gegangen und Petrus ist auch ein Stück weit auf dem Wasser gegangen. Aber die sind wieder auch ins Boot gestiegen und mit dem Boot weitergefahren. Weißt du, wir können göttliche, wunderbare Erlebnisse haben, aber das reicht nicht aus. Wir müssen nicht uns vernarren auf eine Sache. Weißt du, und dieser Mann ist gestorben, war sogar Oberpolizeiinspektor. Gebildeter Mensch eigentlich, aber dumm im Geistlichen. Tut mir leid. Man kann gebildet sein und doch nicht realistisch. Und abheben. Und dieses ganze Abheben im Religiösen ist so gefährlich. Tritt dein Erbe an, bleib ruhig. So, lass deinen Glauben nicht brach liegen. Auch die Möglichkeiten, die Gott dir gibt, lass nicht brach liegen. Nütze die. Und Gott gibt uns vielfältige Möglichkeiten. Und Gott will durch dieses und durch jedes uns weiterbringen, bereichern, segnen. Was ich schon oft erlebt habe, wie Gott manchmal führt. Gott lässt, ich habe mal vor Jahren einen Unfall gehabt, Autounfall, habe ich gedacht, Menschenskind, warum muss es mir passieren? Ich war doch so vorsichtig. Und ich hatte diesen Unfall, aber gleichzeitig durch diesen Unfall bin ich mit jemandem in Verbindung gekommen, der Jesus gebraucht hat. Und es hat bei uns geknallt. Und Gott lässt das manchmal rumpeln und knallen und so weiter. Und dann später, als wir die Sache verhandelten und was, da habe ich erzählt, ich bin Pastor und so weiter, und sagte, Mensch, könnten wir nicht miteinander beten? Wir beteten nach der Karambolage. Gott lässt manchmal Dinge passieren. Ich wäre zu dem nicht gekommen. Der wäre weitergefahren. Und ich auch. Aber Gott erlaubt Dinge, dass Dinge plötzlich passieren. Es begab sich. Das ist das Erbe Jesu antreten. Weißt du, wir möchten alles so geregelt, in deutscher Form, in deutscher Norm, alles genormt, DIN A. Alles genormt? Nein, bei Jesus ist nichts genormt. Und wisst ihr, warum wir das große Hochwasser haben, die großen Überschwemmungen? Weil der Mensch alles begradigt hat. Der deutsche Mensch, die ganzen Flüsse, wenn du die Bilder anguckst, sind höher als die Ortschaften. Immer durch Damm, immer Damm, immer Damm, immer noch höher. Der Mensch hat es begradigt. Die Natur kann sich nicht entfalten. Gott kann sich nicht entfalten, wer möchte. Der Geist kann sich nicht entfalten, wer möchte, weil wir das alles so begradigt haben. Bei Jesus, lerne von ihm. Tritt sein Erbe an. Es begab sich. Es begab sich. Der hat nicht geplant und wir müssen planen. Aber nicht mehr wie nötig. Alles muss so sein, so nach der Regel. Beim dritten Lied kommt der Heilige Geist, beim vierten singen wir in Sprachen. Dann kommt Vater Unser, dann kommt das Opfer. Nein, Gott kann genau anders handeln manchmal. Und es passiert mehr, wenn Gott anders handelt. Es begab sich. Jesus kommt vom Berg runter und unten scheinen da ein paar Besessene. Und die heilt er. Dann kommt er. Eigentlich kommt dann jemand anders und sagt, du, meine Tochter ist im Sterben, wird nochmals aufgehalten. Weißt du, manchmal wird Jesus aufgehalten und wir sind so dumm, Geschwister. Wir haben Angst, dass wir aufgehalten werden von irgendetwas. Aber gerade, wo wir aufgehalten werden, da arbeitet Gott. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten, Leute. Tritt das Erbe Jesu an. Fang an, so zu sein wie Jesus. Nicht nur so ganz fromm, Herr Jesus. So ist Jesus nicht rumgelaufen. Der hat gar nicht gebetet. Weißt du, Jesus hat tagsüber nie gebetet. Er ging nachts zum Beten auf dem Berg. So steht es in meiner Bibel. Er hat immer nachts gebetet. Er hat anderen Leuten nicht die Zeit gestohlen. Der hat tagsüber gearbeitet, gedient. Und gepredigt und gelehrt und nachts hat er dann mit seinem Vater gesprochen und dann ist er inspiriert worden, tags wieder runter und dann hat er den Menschen gedient. Er hat auch geschlafen und hat sogar seinen Jüngern gesagt, ruhet ein wenig. Er hat sogar ihnen gesagt, ruhet ein wenig, geht schlafen mal. Ruhet ein wenig. Das Erbe Jesu antreten. Er hat uns alles zurückgelassen. Er steht alles, was du brauchst, in den Evangelien. Steht alles drin. Du musst nur die Evangelien lesen. Mach diese Bibelschule. Mach davon Gebrauch. Der Teufel möchte dir das Erbe streitig machen, dass du ja nicht dahin kommst, was Gott für dich vorbereitet hat. Im Angesicht deiner Feinde deckt dir den Tisch. Und das heißt, im Angesicht deiner Schwierigkeiten, deiner Probleme, deiner Nöte, deckt dir den Tisch. Und immer dann, wenn du denkst, es geht nicht mehr, wer rollt den Stein mir weg? haben die Frauen gedacht. Das gehört von Anfang bis zum Schluss bei Jesus gewesen zu sein. Das alles miterlebt zu sein. Wer rollt uns den Stein weg? Und dann kommen sie und erleben, der Stein ist weg. Und dann, weißt du, von Jesus dabei, mit Jesus dabei gewesen sein, dieser Matthias, der muss von Anfang bis zum Schluss dabei sein, um diese Erwählung zu erleben, was es auch immer heißt. Weißt du, und die zweifelten und sie sind davongelaufen oder wollten davonlaufen. Der Heiland hat nacheinander die Jünger gesucht und ist ihnen nachgegangen. Auch das gehört, mit Jesus gewesen zu sein. Der Teufel versucht uns, das Erbteil abzuluxen durch schöne, fromme Worte. Das brauchst du jetzt nicht, das ist nicht nötig. Die Erfüllung im Heiligen Geist, das haben die früher gebraucht, die konnten noch nicht die Sprachen. Weißt du, die Leute konnten, die waren sprachbegabt. Von Paulus wissen wir, dass er mehrere Sprachen sprach. Weißt du, da hätten die Zungenreden nicht gebraucht. Aber heute kommen dann so schlaue Mai und sagen, ja, früher hat man das gebraucht für die Mission. Aber man braucht es heute genauso. Auch wenn du Google hast. Und einfach da deinen Übersetzer anwählen kannst. Jesus hat absolut immer den Willen Gottes getan, den Willen Gottes gesucht. Und das Erbe ist jetzt uns zurückgeblieben, zurückgelassen. Jetzt, wir müssen nur noch auffangen. Eine andere alttestamentliche Geschichte nehme ich noch dazu ganz schnell. Weißt du, da ist der Elisa. Elisa und der Prophet Elia weiß, ich muss gleich weg. Der Herr ruft mich, der Herr wird mich abholen. Wünsch dir, Elisa, was wünschst du dir? Und er sagt, ich will ein doppeltes Maß von deiner Kraft, von deiner Macht als Prophet. Und Elia hat einige große Wunder gewirkt. Aber der Kerl will noch das Doppelte. Dann sagt er, gut, kriegst es. Aber um 4 Uhr bei der Beerdigung zu sein. Nein, es ging dann zickzack. Guck mal, dann ging's nach Gilgal, dann ging's nach Bethel. Und immer wieder versucht der Elia, den Elisa abzuschütteln. Ich will dir was sagen. Weißt du, der Herr versucht mit allen möglichen Mitteln und Tricks, dich abzuschütteln. So wie dieser Elia, den Elisa. Dass er ja nicht sieht, dass er ja nicht erlebt. Und plötzlich, dann geht's durch den Jordan zum Schluss. Als er dann durch den Jordan geht und also es geht drunter und drüber, hin und her. Und wie komme ich aber zurück jetzt? Durch den Jordan hat Gott durch ein Wunder gewirkt. Das Wasser wurde geteilt und so weiter. Aber wirst du mich sehen, wie ich in den Himmel fahre, so sollst du das doppelte Maß haben. Und dann plötzlich kam ein feuriger Wagen und nahm den Elia weg. Und da heißt es, mein Herr und mein Gott. Und dann fällt der Mantel Elias auf den Elisa zurück und er nimmt diesen Mantel. Und er gebraucht diesen Mantel. Das ist das Erste, um wieder zurückzukommen nach Jericho. Wo ist der Gott? Rollt den Mantel zusammen. Wo ist der Gott Elias? Zack und schlägt und das Wasser teilt sich und er kommt trockenen Fußes nach Jericho. Er gebraucht die Kraft gleich. Der Mantel ist zugefallen. Wenn Gott dir etwas gibt, wenn Gott dich beruft, wenn Gott dir eine Verheißung gibt, der Mantel fällt dir zu. Als nächstes um die Ecke musst du sofort gebrauchen. Musst du sofort gebrauchen. Aber dieser Mantel ist auf ihn zugefallen. Der muss er nur noch auffangen. Mantel ist ein Zeichen der Berufung. Mantel ist ein Zeichen der Berufung. Talar, was auch immer ist. So ein Mantel der Berufung. Und das war so sein Pastormantel oder Prophetenmantel. Und das ist auf ihn jetzt zugefallen. Wenn du mich siehst von Anfang bis zum Schluss, bis der Herr mich mitnimmt, dann soll es passieren. Dann sollst du das haben. Bist du bereit, all diese Etappen mitzumachen? So zickzack. Und dein Leben sieht manchmal so zickzack aus. Du willst das Erbe haben, du freust dich, du willst sogar das Doppelte, weil du so gierig bist. Und so weiter. Aber da musst du hin und her, musst hin und her um 4 Uhr schon kommen, um dabei zu sein. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Weißt du, die innere Reife, bist du schon so weit? Und deshalb geht manchmal der Herr zickzack, querfeld ein. Da sagst du, das ist doch ein Weg. Aber du nennst das Führung, Herr. Auch durch die Wüste, querfeld ein. Und manche Wege in unserem Leben sind keine richtigen Wege. Aber für Gott sind es Wege. Für Gott sind es Gedanken. Und sind wir bereit, seine Wege zu gehen? Zieh Jesus an, werde teilhaftig seiner göttlichen Natur. Weißt du, erfüll die Bedingungen, die Voraussetzungen für das Erbe. Es ist da, es ist für dich. Es ist für dich. Der Vater sagt, Junge, was meines, das ist auch dein. Und das gehört, dass der ältere Bruder, der ist dann still und schweigt und der gewährt es und sagt, ja gut, mein armer Bruder, der hat alles verspielt, alles verluddert, alles verlebt, der soll leben, wir sind so reich. Wir werden wieder alles gewinnen und Gott wird uns so reich beschenken, da wird uns für uns alle noch was übrig bleiben. Und ich sage dir eines, wenn Gott anfängt, einen zu segnen, bleibt immer was übrig. Denk an die 5 Brote und die 2 Fische. Wie viele Körbe blieben übrig? Und der Junge, der brauchte Schubkarre und einen Handwagen, um diese 12 Körbe nach Hause zu bringen. Aus diesen 5 Broten, das konnte der Herr machen. Gott kann aus wenig viel machen. Tritt dein Erbe an. Aber was ich weggegeben habe, das habe ich nicht mehr. Lerne das richtige Teilen, das richtige Geben. Leg es in die Hände Jesu und du wirst es vielfältig zurückbekommen, egal was es ist. Leg es in die Hände Jesu. Gib Jesus ab. Das, was du hast. Zum Schluss komme ich noch mit einer kleinen Geschichte. Mir gefallen kleine Geschichten. Da ist ein Penner, der liegt unter der Brücke und hat ein Brötchen und so weiter und in ein Zeitungspapier eingewickelt mit Annoncen, wo also Annoncen sind. Und er liegt unter der Brücke und hat sein Vesper, sein Brot. Und da kommt ein armes Straßenkind vorbei, und so weiter, also ohne Eltern, Waisenkind, und setzt sich daneben, sagt nichts. Aber der Alte, der wird so bewegt, ich sollte doch eigentlich mein Brot teilen mit diesem Knaben. Aber der Knabe hat so einen Hunger, dass er das ganze Brot aufgegessen hat und dem blieb nichts übrig. So, und sagt, okay, ich kann auch hungern, aber der Junge ist wenigstens satt geworden. Er packt die Zeitung noch in die Tasche ein und ja, geht und sitzt dann irgendwo und wartet wieder und dann sieht er, gesucht, wer kennt, nein, und das Kind beim Weggehen hat noch eine Münze dem Mann gegeben. Eine merkwürdige Münze, aber die Münze gilt nicht als irgendwo eine alte Münze, was überhaupt nichts zu sagen hat. Und der steckt sich die Münze ein und guckt dann, liest die Zeitung, sieht die Annonce. Wer hat diese Münze, wer könnte diese Münze bringen und so weiter. Und bitte melden Sie sich bei der und der Bank. Der guckt zu einem, das ist genau diese Münze, die der Junge mir gegeben hat, aber beim Abschied. Das war vielleicht ein Engel, das den Mann geprüft hat. Und er prüft die Münze und ja, geht zu der Bank, sehr zaghaft. Suchen Sie solche Münzen, sagte ja. Gucken Sie, meine Münze, ich habe hier eine, ob das entspricht dem. Sehr zaghaft, sehr ängstlich. Und der Mann prüft, geht weg, nimmt noch ein paar andere Leute zum Prüfen und die kommen Sie rein. Wir müssen was verhandeln miteinander. Wir nehmen Ihre Münze. Und da wurde so und so viel Finderlohn ausgeschrieben oder Belohnung ausgeschrieben. Und er ist über Nacht Millionär geworden. Über Nacht Millionär geworden, weil er die Münze gehabt hat. Aber die Münze ist gekommen nur, weil sie dem Knaben ein Stück Brot gegeben hat. Sein Brot. Gib und es wird dir gegeben. Ein gerüttelt und geschüttelt Maß. Sei nicht so kleinkariert. Dein Erbe. Entweder bist du Millionär oder bist kein Millionär. Nein, tatsächlich, du musst wie ein Millionär aussehen. Und mich hat es begeistert, als ich zur Pfingstgemeinde kam, ich sehe noch heute diese beiden Brüder, er war ein alter Eisenbahner, Blutvergiftung gehabt, er hat seinen Spiegel in der Tasche gehabt, so früher wollte er immer ganz schön sein, und zerdrückt diesen Spiegel und da kommt Quecksilber ins Blut, muss sein ganzes Blut ausgetauscht werden. Und dann, Gott hat Gnade geschenkt, und dann steht er da mit seiner Frau zusammen, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und preist Gott und freut sich in Gott. Aber ich habe gedacht, Mensch, die sehen gar nicht so aus wie Millionäre. Was wollen denn die? Aber weißt du, Erbe annehmen heißt, die Freude an Gott ist unsere Stärke. Das drückt sich aus, nicht nur im miesen Gesicht. Das miese Gesichter, traurige Gesichter, jammernde Gesichter sind kein Aushängeschild für den Heiland. Also, wenn du was geerbt hast, wenn du im Lotto was gewonnen hast und so weiter, wenn du Erbe Gottes bist, dann hüpfst und tanzt und jubelst und sagst, Halleluja, wie ist das Los aufs Lieblichste gefallen? Weißt du, da kannst du nicht mehr ruhig bleiben und jammern, ich leide unter Depression. Da ist deine Depression verflogen, deine Traurigkeit ausgewandert, der Teufel vertrieben. Weißt du, die Freude am Herrn, sei nicht so traurig. Ja, der hat mein ganzes Brot aufgegessen. Guck, was du dafür kriegst, für eine Belohnung. Guck, Matthias ist mit Jesus mitgegangen, alle Zeit. Und mich hat er nicht erwählt. Mir hat er nicht gesagt, und du sollst mir ein Apostel sein. Es ist nicht wichtig, ob du das weißt oder nicht, ob dir das jemand sagt oder nicht. Deine Stunde wird kommen. Bleib treu, Bruder, Schwester. Bleib treu von Anfang bis zum Schluss. Bleib treu. Und der Matthias war vielleicht traurig. Alle anderen, die wurden ausgesandt, der Heilige Geist wurde ihnen versprochen. Was weiß ich, die Apostel, 12 Throne werden stehen und ich darf auf keinen Thron sitzen. Er blieb treu, dennoch, trotzdem. Du musst dein Erbe festmachen. Egal, ob dir jetzt zugesprochen wird, ob dir was zufliegt, ob dir jemand eine Verheißung gibt, ob der Herr Jesus sich zu dir bekennt oder nicht. Wir müssen Gott dienen, auch wenn der liebe Gott sich nicht zu uns bekennt. Gott treu sein, auch wenn er sich nicht zu uns hält und uns durch den Sumpf und durch den Dreck und durch den Müll gehen lässt. Wir müssen Gott vertrauen und sagen, egal, wenn auch hier ich das nicht bekomme, aber ich krieg's, mein Erbe steht fest. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken, damit wir teilhaftig werden der göttlichen Natur. Es braucht eine geistliche Reife, um dorthin zu kommen, zum vollen Mannesalter in Christus, dass du sagst, jetzt ist die Zeit, jetzt ist der Tag des Heils, jetzt ist die angenehme Zeit. Vater, ich danke dir, dass du uns durch Jesus Christus alles geschenkt hast. Uns ist alles geschenkt, alle großen Verheißungen, alle Verheißungen sind ja durch ihn. Und wir sagen nur noch Amen dazu. Wir bestätigen dein Wort, wir glauben deinem Wort, wir trauen deinem Wort. Halleluja, Jesus hat uns so viel zurückgelassen. Er ist der große hohe Priester zum Vater eingegangen, er braucht es nicht. Ein hoher Priester braucht kein Erbe, darf kein Erbe haben und so weiter. Und deshalb andere Erben, das Erbe der Leviten. Und deshalb, Jesus, du bist unser hoher Priester, unser großer Bruder beim Vater, du brauchst das alles gar nicht, was du hier auf Erden gehabt hast. Aber du hast es mir zurückgelassen, meinen Brüdern und Schwestern zurückgelassen. Und wir dürfen uns an deinem Heil, an deinen Segnungen freuen. Halleluja, halleluja. Ich danke dir, Jesus, von ganzem Herzen. Segne alle, die dein Wort gehört haben und lass dein Wort weiterwirken. Und lass uns bewusst werden, das Große, das wir von dir bekommen haben, dass wir erwählt worden sind vor Grundlegung der Welt. Halleluja. Da sind wir noch gar nicht da gewesen, aber du hast uns gewollt. Du hast uns zubereitet und du arbeitest an uns vom ersten Augenblick, wo wir gezeugt worden sind, bis zu unserer Vollendung. Von der Taufe bis zur Auferstehung, zur Himmelfahrt. Du wirkst an uns, Herr Jesus. Ich danke dir. Bis zur Entrückung. Wir möchten einfach dir treu und fest bleiben. Lob und Dank. Segne all die, die dein Wort hören. In Jesu Namen. Amen.